Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Schon in normalen Zeiten zählt der Kölner Dom täglich rund 18.000 Besucher. In diesem Jahr, zum 750. Geburtstag der Kathedrale, wird ein Besucherrekord erwartet. An den Portalen herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Das Erste, was man nach dem Eintreten wahrnimmt, ist natürlich der gewaltige Innenraum. 140 Meter lang und 43 Meter hoch. Ein überwältigender Eindruck. Doch dann steht da noch unübersehbar, wenige Schritte vom Eingang entfernt, ein älterer Herr in einem roten Talar, der ihm bis auf die Schuhe reicht. Vor dem Bauch trägt er ein hölzernes Spendenkästchen mit der Aufschrift »Für den Dom«. Der Domwächter Karl Jelinek trägt den offiziellen Titel »Domschweizer« in Anlehnung an die päpstliche Leibwache, die traditionell aus der Schweiz kommt.
Man ist dann in den großen Domen, es gibt ja nicht mehr allzu viele Dome, wo noch Schweizer sind, ist man dann da auf die Idee gekommen, ich sage, naja gut, wenn, dann nehmen wir den Schweizer Titel, den können wir übernehmen, dann sagen wir einfach Domschweizer, das ist dann das Gleiche wie der Schweiz, wie die Schweizer Garde im Vatikan, nur dass wir natürlich nicht helle Barden und sonstige Dinge haben.
Geduldig beantworten die Domschweizer alle Anfragen von Touristen, aber vor allem sorgen sie dafür, dass die Würde des Gotteshauses gewahrt bleibt. Dazu zählen ein gesittetes Benehmen und eine angemessene Kleidung der Besucher. Männer müssen im Dom den Hut abnehmen. Knappe Bademoden oder gar freie Bäuche werden nicht geduldet. Am meisten graust es Karl Jelinek vor Besuchern, die lärmend durch die Kirchenschiffe ziehen.
Das sind natürlich wüste Schulklassen, die hier hereinmarschiert kommen und denen man erstmal Ordnung und Anstand beibringen muss. Die sind mir natürlich am allerwenigsten lieb, nicht? Und da gehen wir auch ganz rigoros vor, wenn die so unflätig sich benehmen, dass es über die Stränge geht, dann sagen wir auch ganz klipp und klar, so, bitte, da ist die Tür, machen Sie, dass Sie rauskommen.
Die teuren, maßgeschneiderten Talare der Domschweizer sind vielfältigen Strapazen ausgesetzt. Das Hantieren mit Andachtskerzen, die Spendenkästchen vorm Bauch und die großen Schlüssel für die Domportale in den Taschen hinterlassen ihre Spuren. Mit solchen kleinen Schäden und Wachsflecken geht Jelinek zur, wie er sagt, lieben Erika, die im Anbau der Domsakristei arbeitet. Erika Dreschmann ist Gebieterin über zwei Waschmaschinen, einen Trockner und ein Bügelbrett. Sie flickt, wäscht und bügelt Altardecken, Schultertücher und die Talare der Domschweizer und der Geistlichen. Nur die kostbarsten Gewänder kommen in die Reinigung. Alles, was pflegeleicht ist, wäscht Frau Dreschmann selbst bei 30 oder 60 Grad. Und immer wieder erledigt sie kleine Näharbeiten.
Einmal Knöpfe annähen. Dann kommt durch diese Riesenschlüssel, die sie ihm in der Tasche tragen, jeder Zweite hat die Tasche kaputt in seinem Talar. Das sind so die häufigsten Stellen.
Und nicht zu vergessen, liebe Erika, die Wachsflecken. Die jeden Tag abgebügelt werden müssen.
Ja. Jeden Tag. Ja, die kommen schnell zwischendurch, die Schweizer. Und an der Schmuckmadonna sind auch am Heiligen Josef diese kleinen Kerzen. Und ist ja immer alles überfüllt und dann werden die versetzt und es passiert immer, immer.
Immer wieder hat man das.
Nicht nur die Gewänder, auch der Dom braucht ständige Pflege. Tag für Tag kämpfen vier Reinigungsfrauen den aussichtslosen Kampf gegen den Dreck von Besucherschuhen und gegen den heiligen Staub in der Kathedrale. Für den Erhalt des Bauwerks und seiner rund 30.000 Kunstgegenstände stehen der Dombauverwaltung jährlich 10 Millionen Mark zur Verfügung. Das Geld kommt vom Erzbistum Köln, vom Land Nordrhein-Westfalen und vor allem aus Spenden und Lotteriegewinnen. Die Dombauverwaltung leitet Professor Arnold Wolf, der Dombaumeister. Er ist in einer Person so etwas wie ein Manager, Denkmalpfleger und Museumsdirektor. Außerdem ist er Chef von fast 100 Mitarbeitern, darunter Kunsthistoriker, Restauratoren, Archäologen und die sogenannte Dombauhütte, eine Gruppe von über 50 Handwerkern. Obwohl Wolf schon 4 Jahrzehnte am Dom arbeitet und forscht, davon 25 Jahre als Dombaumeister, stößt er immer wieder auf neue Überraschungen.
Das kann man wohl sagen. Auch ich bin hier zwar schon seit fast 40 Jahren im Dom, aber alles, wirklich alles, weiß ich auch noch nicht. Und vieles ist ja auch noch unter Erde verborgen. Und gerne würde ich im Dom noch weiter graben und noch viele Geheimnisse lüften aus der Geschichte des Domes, die sich unter Umständen mit archäologischen Methoden noch lüften lassen.
In den Werkstätten der Dombauhütte arbeiten Bildhauer, Steinmetzen, Goldschmiede, Gerüstbauer, Dachdecker. Außerdem Maler, Schreiner und schließlich Glasrestauratoren für die rund 10.000 Quadratmeter Glasmalerei. Der Steinmetz Paul Hoffmann bearbeitet mit seinem pressluftgetriebenen Meißel ein Werkstück aus Oberkirchener Sandstein. Solche Neuanfertigungen werden ständig benötigt, weil die alte Steinsubstanz durch Regen und Umweltschadstoffe ständiger Verwitterung unterliegt. Beim Restaurieren oder Ersetzen alter Steinblöcke entdeckt Paul Hoffmann manchmal auch die Steinmetzzeichen seiner Vorgänger, die schon vor Generationen für die Ewigkeit meißelten. Ein merkwürdiges Gefühl.
Ja, man denkt denn schon drüber nach. Man denkt denn, wenn das Stück nicht ganz so gut war, man sieht es natürlich in der Qualität, man denkt auch, es war ein Schludrian oder das andere. Man ist man sehr überrascht, dann sieht man wirklich ein hervorragendes Werk schon, dann denkt man, aller Achtung, das war ein erstklassiger Mann.
Obwohl die humorvollen Kölner das Wahrzeichen ihrer Heimatstadt ins Herz geschlossen haben und in lustigen Karnevalsliedern besingen, haben sie erstaunlicherweise keinen Spitznamen für ihren Dom erfunden. Einen lustigen Spitznamen gibt es allerdings für die größte Domglocke, die 24 Tonnen schwere Petersglocke. Sie heißt auf Kölsch der dicke Peter. Das tiefe C dieser Glocke ertönt nur am Vorabend großer kirchlicher Feste. Am Dreikönigstag hat der dicke Peter die 750 Jahrfeiern eingeläutet und er wird sie im Dezember an Maria Empfängnis mit tiefem Geläute beschließen.
Und ausnahmsweise beschließt der dicke Peter auch diese Ausgabe von Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Autor der Sendung war Moritz Heistermann, die Redaktion hatte Daniela Riesler, Ton und Technik Claudia Kohlmann, in der Aufnahmeleitung Gisela Schröder und aus dem Studio verabschieden sich Bettina Schulmann und Franz Lake.
Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Die deutschen Juden wollen den 60. Jahrestag der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 heute erstmals mit einer öffentlichen Gedenkprozession begehen. Die zentrale Veranstaltung findet in der Berliner Synagoge Rickestraße statt. Daran werden auch Bundespräsident Herzog und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Bubis, teilnehmen. Anschließend soll ein Schweigemarsch stattfinden. Auch in anderen Städten Deutschlands wird der Judenpogrome gedacht. Heute jährt sich außerdem zum 9. Mal der Tag des Falls der Berliner Mauer.
Uhr 51 wird es 9 Minuten vor 8. Heute, vor 60 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, brannten in Deutschland die Synagogen und viele jüdische Geschäfte und Häuser. Die Nazis sprachen damals von der Reichskristallnacht, weil das Feuer in den Scherben zahlloser zertrümmerter Scheiben wie in Kristallen funkelte. In Dresden wird ganz bewusst am heutigen Tag mit dem Bau einer neuen Synagoge begonnen. Ganz in der Nähe des Standortes der Alten wird sie entstehen, aber sie wird kaum an diese alte erinnern. Der Bau von Gottfried Semper aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts soll nicht wieder entstehen. Aus Erfurt dazu Bernhard Hohlfeld.
Hüter Israels. Hüte den Überrest Israels, damit Israel nicht untergeht, dass da spricht. Höre Israel.
Das ist ein Repatriantenpass, ein Rückkehrpass. Und das ist meine blaue Nummer, die war an der Brust.
Johanna Krause, 91 Jahre alt. Seit ihrer Geburt am 23. Oktober 1907 Dresdnerin. Eine der wenigen, die die Tradition der jüdischen Gemeinde noch in sich tragen, mit ihrer Semper-Synagoge, dem Chor und diesem Sabbatgesang. Mit 58 Vereinen waren die Juden auch fester Bestandteil der Stadtkultur, hatten Jugendverbände, den Bar Kochba-Turnverein, sogar einen Verein zur Ausstattung armer Bräute. Und Dresden hatte ein reiches jüdisches Alltagsleben mit vielen Facetten.
Damals gab es doch auch hier in Dresden Orthodoxen, die wohnten da auf der Brüdergasse und da war Koscherfleischer, mehrere Koscherfleischer in Dresden.
Mittelpunkt für die 6000 Juden war die Synagoge im historischen Altstadtkern. Jede Woche ging Johanna Krause zum Gottesdienst. Diese Erinnerungen sind ein Teil ihres Lebens geblieben, kehren in ihren Erzählungen immer wieder neben ihrer Mutter und ihrem Mann.
Die Synagoge war immer besetzt. Bloß jeder Platz kostete früher Geld in der Synagoge. Das war bei uns nicht möglich. Und dann habe ich geäugelt oder wie, kamen die jüdischen Frauen und haben ein bisschen Platz gemacht. Aber meine Mutter musste stehen.
Haben die Nationalsozialisten dieses jüdische Leben der Stadt zerschlagen. Die Semper-Synagoge brannte.
Ich bin mit meinem Mann hingegangen und wir haben das alles gesehen. Da haben sie jüdische Menschen, die mussten hier singen, also Nazi-Sachen singen, die sie nicht gesungen haben. Und dann mussten sie beten vor den Nazis niederknien und die haben sich halt totgelacht. Und das hat alles gebrannt und ich sagte zu meinem Mann, um Gottes Willen, jetzt fängt's an.
Der heutige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Dresdens, Roman König, berichtet aus den Akten, dass das Auslöschen des Bauwerkes in Dresden besonders gründlich vorgenommen wurde.
Die herbeigerufene Feuerwehr durfte nicht löschen, musste nur darauf achten, dass das Feuer nicht auf Nachbargrundstücke übergreift. Anschließend wurde die Ruine gesprengt und völlig abgetragen. Die Rechnung musste auch die jüdische Gemeinde bezahlen. Das muss man sich alle so auf der Zunge zergehen lassen. Man richtet einen Schaden an und die Opfer müssen das noch tragen.
Noch im selben Monat kann der Baubeauftragte der Stadt, Dr. Konert, Vollzug melden. Sachsens Landeshauptstadt war synagogenfrei. Johanna Krause wurde nicht sofort gefangen genommen. Aber eines Tages holte die Gestapo sie dann ab. Auch sie war zur Vergasung vorgesehen.
Ich sollte nach Auschwitz kommen. Und von Auschwitz kam eine ganze große Kolonne zurück. Auschwitz war überladen. Und da bin ich nach Ravensbrück gekommen.
Sie hatte einfach nur Glück gehabt. Statt Auschwitz erlebte sie dann den Todesmarsch.
Und ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Und da sagte einer zu mir, du hast so fein geschafft bis jetzt. Halte aus, halte aus. Und ich bekam mit den Gewehrkolben eins über den Kopf. Und das hat hier alles, war alles geplatzt hinten. Und so lagen wir dann in der Scheune.
In dieser Scheune schoss die SS dann mit Dauerfeuer in die Menge. Drei überlebten. Eine Polin, eine Ukrainerin und Johanna Krause. Von 6000 Dresdner Juden haben 100 den Holocaust überlebt. Makabrerweise verdanken die meisten von ihnen ihr Leben dem Flächenbombardement vom 13. und 14. Februar, bei dem Zehntausende Dresdner starben und das Stadtzentrum mitsamt der Frauenkirche in Trümmer fiel. Ein Volltreffer hatte die Gestapo-Zentrale lahmgelegt. Der letzte Transport von Dresden nach Auschwitz, der für den 16. Februar 1945 vorgesehen war, fiel aus. Ein Jahr nach Kriegsende kehrte auch Johanna Krause zurück. Mit Lea und Hans Grundig, Viktor Klemperer und anderen erhält sie das Leben der jüdischen Gemeinde aufrecht. Die politischen Probleme waren gewichen. In der DDR forderten eher praktische Probleme das Gemeindeleben heraus. An einen Synagogenneubau war nicht zu denken. So versammelte sich die Gemeinde zum Gottesdienst auf dem Friedhof und war dort umgeben von den Urnengräbern der umgebrachten Gemeindemitglieder. Weil das jüdische Gesetz auf einem Friedhof keine Synagoge zulässt, pflanzten sie eine Hecke um das Gebäude. So lag es abgetrennt.
Eines von vielen Provisorien in der Gemeinde ohne Rabbiner, berichtet Vorstand Roman König.
Wir haben uns selbst geholfen, wir haben zum Beispiel Beerdigungen selbst durchgeführt und wir haben für die Feiertage und für die Gottesdienste einen Kantor engagieren müssen. Da hatten wir zum Beispiel zuletzt auch einen Vertrag mit einem Westberliner Kantor und wir haben das religiöse Leben, soweit wie es ging, so erhalten.
1989 war die Gemeinde auf 50 Mitglieder geschrumpft und war damit immer noch die größte Gemeinde in der DDR, abgesehen vom Sonderfall Berlin. Sie war überaltert. Das Aussterben war abzusehen, sagt König. Nun, im Jahre 8 der Einheit, zählt sie wieder 50 Köpfe. Die provisorische Synagoge ist zu klein geworden. Doch nicht allein wegen der praktischen Gründe sorgen sich Christen und Juden gemeinsam um den Neubau in einem Synagogenbauverein. Der Vorsitzende, der evangelische Pfarrer Siegfried Reimann, erklärt:
Es geht ja tatsächlich auch um ein inneres Problem. Das innere Problem ist ein Stück der Auseinandersetzung mit unserer eigenen Vergangenheit. Dem vom Nicht-mehr-Wissen und Nicht-mehr-Wissen-Wollen bis zu dem, dass man es bestreitet, da ist der Schritt nicht mehr weit. Was ja letzten Endes dann als strafbare Handlung die Auschwitz-Lüge ausmacht.
Wenn die Frauenkirche in Dresden, die keine Gemeinde hat, wieder aufgebaut werde, dann müsse erst recht eine Synagoge wieder entstehen. Das jüdische Zentrum wird nur wenige Meter vom Standort der alten Synagoge entstehen. Die alte Semper-Architektur wird nicht wieder errichtet. Eine sachlich wirkende viereckige Form mit langen Kanten und in sich leicht verdrehten Wänden symbolisiert, dass es nicht wieder so sein wird, wie es einmal war. Das jüdische Gotteshaus wird für die Generation nach dem Holocaust und nach dem Totschweigen in der DDR gebaut. Seit Januar diesen Jahres hat Dresden wieder einen Rabbiner. Der ist zugleich Kantor. Ein Glücksumstand. So kann die jüdische Gemeinde vielleicht mit der neuen Synagoge ab 2001 eine Brücke schlagen zur Kultur ihrer Vorfahren.
Bernhard Hohlfeld erinnerte an die Reichspogromnacht in Dresden heute vor genau 60 Jahren.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Mit zahlreichen Gedenkfeiern wird heute in Deutschland an die Opfer der Pogromnacht im November 1938 erinnert. Die Meldungen im Einzelnen. Aus Anlass des heutigen Jahrestages der Reichspogromnacht im Jahre 1938 finden heute in zahlreichen deutschen Städten Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer statt. In der Berliner Synagoge Rickestraße werden Bundespräsident Herzog und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Bubis, erwartet. Anschließend soll ein Schweigemarsch stattfinden. Erstmals begehen die Juden in Deutschland damit den Jahrestag der Reichspogromnacht mit einer öffentlichen Gedenkprozession. Der Deutschlandfunk überträgt die Veranstaltung in Berlin ab 11 Uhr auf der Langwelle 153 kHz und im digitalen Satellitenradio Programmplatz 6. Für Deutschlandradio Berlin ist die Frequenz auf der Mittelwelle 855 kHz.
Sieben Uhr und 50 Minuten, die Information am Morgen, Deutschlandfunk. Lange war er die größte Baustelle Europas, der Potsdamer Platz in Berlins Mitte. Heute wird zwar immer noch fleißig gebaut, aber seit dem 2. Oktober präsentiert sich wenigstens das Daimler-Benz-Areal als Kernstück in begehbarem Zustand. Nach der feierlichen Eröffnung herrscht dort Arbeits- und Einkaufsalltag für 8000 Menschen in 19 Bürotürmen für unzählige Käufer in den Geschäften an den 10 neuen Straßen. Die kleine Stadt mitten in der Hauptstadt ist eine logistische Herausforderung ersten Ranges. Wo viel gearbeitet und konsumiert wird, da muss viel herangeschafft und viel entsorgt werden. Wie man dabei hinkriegt, dass auf dem Potsdamer Platz möglichst wenig Lieferverkehr und Müllabfuhr die Passanten belästigt, das Haus hat Klaus Bokatzky beobachtet, indem er unter dem Potsdamer Platz gestiegen ist. Hier seine Reportage.
Mein Kind, so kann man sagen. Mein Baby, sage ich auch manchmal in der Firma halt dazu. Ne? Das Baby von Friedrich Wilhelm Garn ist groß und kann ganz schön laut sein. 4500 Quadratmeter Fläche, 10 Meter direkt unter der Piazza des Potsdamer Platzes. Friedrich Wilhelm Garn leitet das Projektmanagement beim Berliner Müllentsorger Alba, einem der größten seiner Branche bundesweit. Für das Projekt, das er jetzt für den Potsdamer Platzbebauer Debis im dritten Untergeschoss gemanagt hat, kennt er kein Vorbild.
Wir kommen vom Friseur praktisch halt und das sind so halt Abfälle wie Farbe und auch Essensreste und ja, alles Mögliche, denke ich mal, so was man halt wegschmeißt. Ne?
Nicht nur Heike Steinert vom Friseursalon Hair Styling trägt ihre Plastiksäcke voller Müll unter den Potsdamer Platz. Dessen Kernstück mit seiner Ladenpassage beherbergt mehr als 120 Einrichtungen des gehobenen Konsums. Banken und Boutiquen, Supermärkte und Speiserestaurants, ein Hotel und eine Musicalbühne, eine Spielbank und zwei Kinos. Im Oktober warf der Moloch 222 Tonnen Abfall aus.
Die sind jetzt auf einer Waage halt, ne? Das wird halt abgewogen, wie viel Kilo das halt sind und dann wird das halt im Computer halt dann, ne?
Es waren einmal Papier 3 Kilo und Restabfall 6 Kilo.
Sven Nickel schiebt die Chipkarte des Müllkunden in den Computer neben der Waage und gibt per sofortigem Ausdruck kund, wie viel an Glas oder Speiseresten Pappe und Papier herangetragen wurde.
Bei der Registrierung ist dann automatisch datenmäßig in der EDV das registriert und am Ende des Monats kriegt er dann eine aufgebröselte Rechnung, wo diese einzelnen Verwiegevorgänge dann aufgebröselt sind.
Transparenz der Kosten für den Kunden nennt der geistige Vater des Systems Friedrich Wilhelm Garn das Ganze. Müll ist nicht gleich Müll. Bierpullen und Papierberge etwa können im Recycling aufbereitet und daher billiger berechnet werden als unverwertbare Essensreste. Die unterirdische Müllentsorgung, bei der an Ort und Stelle nicht nur das Glas vom faulen Fisch getrennt wird, sondern auch alles gleich in mobilen Hubkipp-Vorrichtungen zusammengepresst, könnte sich auf Dauer auch für den Kunden lohnen.
Wir haben noch keinen Kostenvergleich gemacht, aber es ist zumindest kostenneutral. Ich möchte sogar sagen, Kosten minus X, einfach aus der Tatsache heraus, Recyclingentsorgung ist immer kostengünstiger. Und wir gehen davon aus, dass wir hier in der Endausbaustufe spätestens um die Weihnachtszeit rum ca. 80% der Abfälle als Recyclingstoffe entsorgen können. Und wenn man sich überlegt, nehmen wir mal ein Einkaufszentrum ähnlicher Größe, was keine Abfallbewirtschaftung hat, hat eine Recyclingquote von etwa 30%, 40%, 50%. Da sehen Sie schon den Unterschied. Hier kriegen Sie monatlich Ihre Abrechnung. Das heißt, Sie sehen am Ende, aha, das habe ich produziert, für mich ist das erledigt und können dann auch bewusst mit Ihren Mitarbeitern sagen, Freunde, wir haben zu viel Müll gemacht. Wir liefern dem Kunden auch den sogenannten Abfallquotienten immer am Ende des Monats. Das ist für ihn ein Maßstab denn auch. Das ist das Verhältnis von Restabfall zu Recyclingstoffen.
Jeden Tag kommen 160 Abfalllieferungen wie die vom Friseursalon Hair Styling im dritten Untergeschoss an. Und ebenfalls jeden Tag erscheint die Kehrseite des Müllproduzierens. Nein. 145 Lastwagen und Kleintransporter transportieren das Haarspray und den Gel für den Friseur, Obst, Gemüse und Konserven für den Supermarkt, Kleider, Anzüge und Schuhe für die Boutiquen in der Ladenpassage tief nach unten. Kein ständiges Parken von Lieferantenfahrzeugen über Tage also. Die werte Kundschaft kann ungestört über die Piazza bummeln.
Da sind jetzt die ganzen Mietbereiche, 128 Stück. Und dann sind die einzelnen Aufzüge. Hier haben wir den D-Bereich, D1 bis D8. Und das geht dann alles über drei Etagen. Von minus 1 bis ins erste Obergeschoss.
Dafür sorgt unter Tage Arne Spielmann, der Rampenmeister in dem 4500 Quadratmeter Gewölbe und somit Herr über 15 sogenannte Andockstationen für die Lieferfahrzeuge.
Strolligold, da müsste man dann eben den Aufzug D4 nehmen und ins erste Untergeschoss fahren. Das ist die Nummer 128, MP Sox. Aufzug D3 wäre das dann.
Von Mieter Nummer 1, Strolligold, bis Nummer 128, MP Sox, ob Socken oder Süßwaren. Wenn die Bauarbeiten für die B96 vor dem Hause fertig sind, kann eine weitere Zufahrt ins unterirdische Reich von Arne Spielmann benutzt werden, die eine zeitsparende Abfertigung mit Hilfe des Computers ermöglicht. Schon an der Schranke wird erkannt, welcher angemeldete Zulieferer den reservierten Platz an der Rampe nun einnehmen wird, per Fax oder Funkpieper die Geschäfte in der Oberwelt in Sekundenschnelle informiert.
Der Herr von der Fischermode, der beliefert seine Ware zum Beispiel nachmittags. Der kann sich das aussuchen und kann den nächsten Tag schon disponieren. So, dann haben wir hier zum Beispiel jetzt die Haselhorster. Hier der frische Bäcker, Shop Mietbereich 45. Und diese Fahrer müssen dann eben das Brot ausladen, auspacken, ins Regal legen und kommen dann erst wieder, frühmorgens. Und das dauert dann natürlich schon länger, als wenn man die Sachen natürlich nur an der Tür abgeben muss.
Ich denke, dass sich das schon lohnt. Ich kann jetzt nicht mit einer genauen Zahl aufwarten, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Denn sonst hätten sie das alles oben im Erdgeschoss bauen müssen. Dann hätte man wieder Läden verloren, hätte man also keine Miete dafür gekriegt. Und das ganze Areal ist natürlich hochwertiger, wenn die Besucher nicht an irgendwelchen Müllboxen und Verladerampen vorbeigehen, sondern an Läden entlang flanieren können.
Rechnet mit schwäbischer Akkuratesse Karl-Heinz Bohn, der Geschäftsführer des Hausherrn Debis, spezielle Vorteile für die intelligente Ver- und Entsorgung am Potsdamer Platz durch. Und Berlins Umweltsenator Peter Strieder sieht ein Modellprojekt 10 Meter unter der Erde.
Man wird darauf hinwirken, dass in ähnlichen Gebieten Ähnliches geschieht, indem man das bei den Bebauungsplänen beispielsweise mit vorschreibt. Das ist sicherlich ein Ziel, zum Beispiel bei so einer Neugestaltung des Alexanderplatzes, finde ich das sehr beherzigenswert, die Erfahrungen vom Potsdamer Platz zu übertragen.
Der Potsdamer Platz von unten gesehen. Klaus Bukatzki hat sich für uns auf den Weg dorthin gemacht.
Der österreichische Rundfunk brachte Nachrichten. 17.05 Uhr.
Moment. Leben heute.
Eine deutliche Frage, was verdienen Sie? Und alles verstummt. Und man flüchtet sich in mehr oder weniger originelle Aussagen. Und zieht sich indigniert zurück oder alles zusammen, um ja nur dem Dilemma zu entkommen, das da heißt, wie kann ich die Impertinenz dieser Fragestellung monieren und gleichzeitig die Antwort verweigern, ohne dass mein Gegenüber mir daraus ein Problem konstruiert. Am besten, Sie bekennen Farbe, einmal wenigstens. Herbert Schaden, freiberuflich 25.000 im langjährigen Durchschnitt.
Oder man hat es nicht, aber man spricht nicht drüber.
Also diese Geheimniskrämerei, was jeder verdient, finde ich nicht notwendig.
Eigentlich, also ich persönlich denke mir, es geht niemandem was an.
Gehalt, das ist was Heiliges und das darf keiner wissen, nur ich.
So im Monat?
Wir sind doch ein offenes, aufgeschlossenes Land.
Bei Ihnen persönlich kann ich sagen, mein Einkommen derzeit sind...
Über Geld spricht man nicht, das hat man. Wie viel ich verdiene, zu wenig. Mein Einkommen, beschämend gering und so weiter. Die Sprüche sind Legion, wenn es ums Thema Einkommen, Gehalt, um das Vermögen geht. Allein das Geldverdienen wird als obszön gehandelt, nicht nur im öffentlichen Diskurs. Das Einkommen, eines der hartnäckigsten Tabus. Oder weiß Ihr Kind, wie viel Sie verdienen? Sind Sie informiert über die Kontobewegungen Ihres Mannes? Selbst unter Freunden und nahestehenden Verwandten wird das Geheimnis kultiviert, das Geheimnis Einkommen. Christine Herrner mit dem Versuch, Licht ins dunkle Geschäft zu bringen.
Tabu gehört zur magischen Religion und ist also etwas, das nicht ausgesprochen, nicht berührt werden darf, weil sonst etwas Böses passiert. Sozusagen absolutes Sprech- und Berührungsverbot.
Dr. Alfred Ratzig, Theologe und Philosoph, Leiter des Wirtschaftskreises im katholischen Familienverband.
Wenn Sie denken, es gibt ja in Banken eigentlich eine eigene Kommunionordnung vor den Kassenschaltern, nämlich was früher das Kommuniongitter war, dass man also nicht überschreiten durfte, so ist es ja jetzt der gelbe Streifen, sodass der jeweils am Kassenschalter seine Tätigkeiten abwickelnde Kunde absolut ungestört und uneingesehen ist. Was also ganz deutlich zeigt, der Bereich Geld ist absolut Intimsache, diskret zu behandeln und geht niemandem etwas an.
Sigmund Freud in seinem Werk Totem und Tabu.
Sie sind irgendwann einmal aufgetreten und müssen nun infolge einer unbezwingbaren Angst gehalten werden. Eine äußere Strafandrohung ist überflüssig, weil eine innere Sicherheit besteht, die Übertretung werde zu einem unerträglichen Unheil führen.
Es wäre zunächst einmal mehr Transparenz gegeben und natürlich eine öffentliche Debatte in Gang gebracht über die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Geldverteilung.
Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Geld und die Bibel.
Die negative Bewertung des Reichtums ist zweifelsohne in der Bibel vorhanden und im Grunde ja auch ganz richtig. Es ist also diese Tabuisierung ein Versuch, sich dieser negativen Bewertung zu entziehen. Wenn der Reiche teilen soll, er das aber nicht tut, so wählt er den Ausweg, dass die anderen gar nicht wissen, dass er reich ist.
Ich halte es als Schuldnerberater für sehr problematisch.
Alexander Mali?
Dass eigentlich zu wenig über Geld gesprochen wird. Man lässt viele Fantasien zu, wie wenig oder wie viel einer verdient. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten sehr recht. Die einen, die viel verdienen, haben Angst, dass es zu viel Neider geben könnte. Die anderen, die wenig verdienen, haben Angst, dass sie vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt werden, wie sie vielleicht momentan sind. Ganz klar sind mir die Gründe nicht. Es ist nur ein Problem, weil zu wenig über Geld gesprochen wird, sind gerade, und das deckt sich wieder mit unseren Schuldnerberatungserfahrungen, gerade die Jungen sehr gefährdet, bei Geld Bauchlandungen zu machen. Dass sie ein Risiko nicht gut genug einschätzen können, dass sie nicht gut genug wissen, was kostet mich das Leben, was bleibt mir tatsächlich über und ergo dessen, was kann ich mir auch wirklich leisten.